Guten Morgen, liebe Geschwister. Unser Predigttext heute ist fortlaufend im Römerbrief, Kapitel 11, Abvers 16. Ich möchte zu Anfang den Text mit uns lesen. Er ist ein bisschen länger, aber dafür mache ich die Predigt ein bisschen kürzer. Römer, Kapitel 11, Abvers 16. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Olivenölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur aus wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid durch ihren Ungehorsam, so sind jetzt auch sie eurer Begnadigung gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie unter die Begnadigung kommen. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er alle begnadige. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte, wie unausspürbar seine Wege! Denn wer ist des Herrn? Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Soweit der Bibeltext. Ein Text, der sehr bildlich, sehr plastisch ist. Von daher versteht man viel. Man spürt etwas von der Dringlichkeit, mit der Paulus redet. Er macht sehr plastisch deutlich, was ihm am Herzen liegt. Und manches ist für uns dennoch ein wenig schwierig zu verstehen, weil es heilsgeschichtliche Dinge sind, die hier angesprochen werden, wo wir selbst vielleicht ein wenig ins Schwitzen kommen. Es tut gut, wenn man sich überlegt, wo steht der Text? In welchem Zusammenhang steht er? Es geht um Israel und es geht um die Gemeinde. Warum steht dieser Text in unserem Römerbrief? Habt ihr euch das mal gefragt? Was war eigentlich das Thema des Römerbriefs? Weiß das noch jemand? Keiner. Das Evangelium habe ich gehört. Genau. Paulus will den Römern noch einmal das Evangelium erklären, weil auch wiedergeborene Menschen durch das Evangelium und von dem Evangelium leben. Und der Inhalt des Evangeliums ist Gottes Gerechtigkeit für uns Menschen oder überhaupt Gottes Gerechtigkeit. Was hat jetzt die Stellung von Israel und der Gemeinde in Gottes Heilsplan, was ja jetzt gerade Thema ist in den letzten drei Kapiteln, damit zu tun, mit Gerechtigkeit und mit dem Evangelium? Warum ist das für uns als Christen wichtig zu wissen? Nun, Paulus erklärt Gottes Gerechtigkeit im Römerbrief. Er fängt an, jeder Mensch ist Sünder. Er nimmt uns mit in den Gerichtssaal und wir sehen, Gott verurteilt zu Recht. Er ist gerecht. Er darf über uns richten. Wir sind Sünder. Nicht nur wir, sondern auch die Juden, die Israeliten, die Moralisten und wir als Menschen von den Nationen ebenso. Danach zeigt Paulus, wie Gottes Gerechtigkeit zu uns gekommen ist. Nachdem er uns verurteilen musste, spricht er uns zu Recht frei, weil er es kann. Weil jemand anders die Schuld getragen hat, macht er dich und mich zu Gerechten. Er erklärt uns für gerecht. Danach kam der große Abschnitt, wo es um die Heiligung geht. Und Paulus zeigt, dass Gott nicht nur möchte, dass wir für gerecht erklärt werden, sondern auch gerecht werden, dass unser Zustand unserer Stellung, die wir vor ihm haben, entspricht. Gottes Gerechtigkeit soll in deinem und meinem Leben sichtbar werden. Und dann kommt dieser große Abschnitt, Kapitel 9 bis Kapitel 11, wo uns das Wesen Gottes, Gottes Gerechtigkeit gezeigt wird. Gott ist souverän. Er entscheidet selbst. Er entscheidet völlig frei. Und in seiner Freiheit zu entscheiden, entscheidet er gerecht. Nun mag mancher zurückschauen in der Geschichte und sagen, hey, ist es wirklich alles so gerecht? Gott hat doch gesagt, er will mit Israel sein Volk bilden. Er will doch in Israel Segen ausschütten für die ganze Erde. Aber irgendwie, mit Israel hat es nicht funktioniert. Und jetzt einfach so zu den Nationen das Heil bringen, das geht doch nicht. Dann ist doch Gott wortbrüchig geworden. Wo sind die ganzen Verheißungen, die er gegeben hat? Passt das? Und aus diesem Grunde, unser Text, der den Abschluss dieses Abschnittes von Kapitel 9 bis Kapitel 11 bilden. Erinnern wir uns noch mal ganz kurz, in Kapitel 9 ging es um die Erwählung Israels in der Vergangenheit. Dass Gott das aus freien Stücken gemacht hat, aber auch darin seine Gerechtigkeit gezeigt hat. In Kapitel 10 ging es darum, dass Israel verworfen ist in der Gegenwart, dass es beiseite gestellt worden ist. Und in Kapitel 11, unserem Text heute, geht es um die Zukunft. Israel wird errettet werden. Israel wird wiederhergestellt werden. Israel wird wieder einen Platz in dem Ölbaum Gottes haben. Dabei zeigt sich, wenn man diese ganzen Sachen anschaut, in die Geschichte zurückschaut, Gott ist unwandelbar. Und das eigenmächtige Handeln der Menschheit, immer wieder sich von Gott wegzubewegen, immer wieder gegen seine Pläne zu arbeiten, bringt ihn nicht in Erklärungsnot, bringt ihn nicht in Verlegenheit oder irgendwie in Schwierigkeiten, dass ihm die Argumente ausgehen. Das begeistert. Gottes Gerechtigkeit erleidet keinen Makel durch die Ungerechtigkeit der Menschen. Wir können Gottes Gerechtigkeit nicht vernichten, nicht schädigen. Auch nicht, als der Mensch den freien Willen, den Gott ihm gegeben hat, um ihn zu lieben, benutzt, um sich gegen ihn aufzulehnen. Im Garten Eden. Das hat Gott nicht in Not gebracht. Gott hatte einen Plan. Gott wusste, was er tun wollte. Gottes Gerechtigkeit hat dadurch keinen Kratzer bekommen. Er musste nicht Augen zudrücken oder seine Liebe verbiegen, indem dass er richtet und vernichtet. Nein, er findet einen Weg, Gericht und Liebe zu vereinen. Gott ist treu. Gott ist gerecht. Seine Zusagen hält er, sowohl die seines Segens als auch die des Gerichts. Er ist durch Liebe und Wahrheit, Heiligkeit und Barmherzigkeit, Souveränität und Treue gekennzeichnet. Wesenszüge, die wir Menschen nie ganz vereinen können. Aber gerade in der Weltgeschichte offenbart Gott diese Wesenszüge. Das hat er nicht nur im Garten Eden getan, sondern auch, wenn wir daran denken, wie er mit Israel gehandelt hat, zur Zeit handelt und in Zukunft handeln wird. Und wenn wir auf uns schauen, die Nationen, wie er uns aus Gottes Ferne nahegebracht hat, die wir ein Nichtvolk waren und jetzt ein Volk sein dürfen. Schauen wir nochmal ganz kurz in unseren Text und fassen ihn zusammen. Wirklich nur ganz kurz. Es sind so viele Verse, ich möchte nicht einzeln jeden Vers durchgehen, sondern möchte nur einige Punkte für uns rausgreifen. Zunächst kurz der Text. In unserem Text wird die Weltgeschichte mit einem Brotteig ganz kurz verglichen und dann mit einem Ölbaum oder Olivenbaum. Heute Morgen möchte ich mit euch diesen Olivenbaum anschauen, dieses Bild. Der Olivenbaum hat Wurzeln, heißt es hier. Er hat Zweige und Blätter und Früchte. Was sind die Wurzeln? Die Wurzeln, denke ich, sind die frühen Verheißungen Gottes an die Menschheit. Im Speziellen hier in unserem Text der Bund, den Gott mit Israel, genauer gesagt mit Abraham geschlossen hat, wo gesagt wird, in ihm oder in diesem Volk, was entstehen wird aus Abraham, wird Gott die ganze Welt segnen. Der Segen zunächst verheißen durch für Israel soll durch Israel zu allen Nationen fließen. Israel hat die erwarteten Früchte nicht gebracht und Gott hat sie aus der Krone des Baumes ausgebrochen, entfernt, beiseite gelegt. Und er hat an ihrer Stelle wilde Äste, Äste von einem wilden Olivenbaum eingepfropft. Äste von einem Baum, der keine Verheißungen hatte. Die Nationen, dich und mich, Menschen, die nicht von Geburt aus irgendein Privileg vor Gott haben, sondern Menschen, die durch Glauben in diese Segnung eingepfropft worden sind. Und jetzt geht es in unserem Text darum, wie verhalten wir uns in der Weltgeschichte? Wie denken wir darüber? Verstehen wir unsere Stellung und kommen wir zu den richtigen Schlüssen? Paulus hat drei Warnungen ausgesprochen in unserem Text, oder der Heilige Geist hat die ja eigentlich ausgesprochen. Drei Warnungen hat unser Text, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte, über die ihr nachdenken sollt, über die wir nachdenken wollen. Die erste Warnung, die Paulus ausspricht, in Vers 20 und 21 wird das deutlich, lautet: Denk nicht falsch über dich und die Gemeinde. Denk nicht falsch über dich und die Gemeinde. Werde nicht überheblich, dass du und ich heute zu Gottes Auserwählten in der Gemeinde gehören und Nutznießer des Segens Gottes sind, ist allein seiner Souveränität, seiner Entscheidung und seiner Gnade zu verdanken. Jeder Stolz wäre unangemessen. Im Gegenteil, Furcht ist geboten. Ja, du hast richtig gehört. Furcht ist geboten. Lies Vers 21. Da heißt es: Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Furcht, den Erwartungen Gottes nicht zu entsprechen, Furcht davor, ihn zum Handeln zu zwingen. Paulus sagt, wie er Israel an die Seite gesetzt hat, um es zu erziehen, zu züchtigen, so dürfte er es auch mit dir und mir oder mit uns als Gemeinde tun, ohne wortbrüchig zu werden, ohne untreu zu werden. Auch wenn es in der Bibel viele Verheißungen gibt, dass er uns nicht verlieren wird, dass er uns ans Ziel bringen wird, dass er eine Zukunft in der Herrlichkeit für uns hat, auch als Gemeinde. Dennoch kann Gott Dinge tun, wie er es mit Israel getan hat, es ausgebrochen hat, uns eingepfropft hat. So könnte er es mit uns auch tun, ohne ungerecht zu werden. Paulus sagt: Denk drüber nach. Sei nicht hochmütig. Ich bin errettet. Ich bin Kind Gottes, passt alles, mit Sicherheit. Dafür hat unser Herr sich verbürgt. Aber wie sieht's aus mit uns als Gemeinde? Wie sieht's aus mit der Gemeinde in Traunreuth? Denken wir darüber nach. Entsprechen wir den Gedanken Gottes? Kommt er mit seinen Plänen für unsere Geschichte zum Ziel? Hat er Freude an uns? Tragen wir die Früchte und Blätter, die er gerne möchte? Denk nicht falsch über dich und die Gemeinde. Unser Vers oder unser Text spricht eine sehr ernste Sprache. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns verloren geht, wenn er sein Kind ist. Dafür hat der Jesus sich verbürgt. Aber welche Wege er mit uns geht, bis er am Ziel ist, ich denke, das hängt ein wenig davon ab, wie er mit uns gehen kann. Die zweite Warnung. Denk nicht falsch über Israel. Die zweite Warnung in unserem Text betrifft unsere Einstellung zu Israel. Auf keinen Fall steht es uns zu, sie geringschätzig wegen ihres Strauchelns zu verachten. Ihr Abfall von Gott ist unsere Chance geworden, ja. Aber dieser Abfall von Gott wird ein Ende haben. Gott wird mit ihnen ans Ziel kommen. Er wird die ausgebrochenen Zweige wieder einfropfen, heißt es in unserem Text. Das ist für ihn viel leichter, als artfremde Äste aus einem wilden Olivenbaum in den Olivenbaum Gottes einzupropfen. Für ihn ein kleines. Seine Verheißungen, die er gegeben hat, werden sich erfüllen. Auch wenn wir in den Olivenbaum eingepropft wurden, werden wir in der Ewigkeit nicht die einzigen Zweige am Baum Gottes sein. Es wird dort auch Platz geben für Israel. Der Platz, den Gott ihnen zugedacht hat. Auch wenn sie zurzeit noch Feinde des Evangeliums sind, sagt Paulus, so sind sie doch Geliebte um der Väter willen oder um der Verheißungen willen, die an die Väter gegeben sind. Blick nicht abfällig auf Israel. Interessant ist die Argumentation in Vers 15 vor unserem Text, den der Andi angeschaut hat. Dort heißt es, wenn schon die Verwerfung Israels so viel Segen für uns, die Nationen, bedeutet hat, dann überleg doch mal, wie viel Segen davon ausgehen wird, wenn Israel wieder eingefropft wird, was das bedeuten wird für uns. Wenn das Ausbrechen von Israels Zweigen aus dem Olivenbaum für dich und mich Heil bedeutet hat, was wird das Einfropfen bedeuten? Paulus sagt, es kann nur Leben aus den Toten sein. Was meint er damit? Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht auslegen. Aber eins weiß ich, Leben aus Tod ist das größte Wunder, was es überhaupt gibt. Was dann geschehen wird, wenn Israel wieder eingefropft wird, das kann uns nur umhauen. Das wird ein Segen sein. Wir können ihn nur erahnen. Vielleicht kann man ein ganz kleines Bild davon erahnen, wenn man in die Offenbarung schaut, in die letzten Kapitel, wo uns das neue Jerusalem vorgestellt wird und dort ein Baum beschrieben wird, der dort am Wasser gepflanzt ist und der Früchte bringt das ganze Jahr und Blätter hat und die Nationen kommen zu diesem Baum und werden geheilt. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht um Grippe, die du hast. Es geht um ganze Völker, die krank sind, am Wesen krank und sie werden geheilt durch die Früchte und die Blätter dieses Baumes. Sie kommen wieder zurecht. Vielleicht ist das ein Bild, was dieses Einfropfen Israels ein wenig beschreibt. Ich weiß es nicht genau. Bis zur Erfüllung dieser Pläne Gottes mit Israel gilt dir und mir, gilt uns die Warnung, nicht abfällig über dieses von Gott geliebte Volk zu denken, zu reden oder gar zu handeln. Säge niemals an dem Baum rum, auf dem du sitzt. Die dritte Warnung: Denke nicht falsch über Gott. Gottes Handeln und seine Versprechungen an uns könnten leicht zu einem falschen Denken über Gott und seine Versprechen verleiten. Paulus warnt eindringlich: Auch wenn Gott dich und mich oder uns als Gemeinde eingepfropft hat in seinen Heilsplan und wir als eine Braut seinem Sohn verlobt sind und die Gemeinde einen festen Platz in der Zeitgeschichte hat, von der die Offenbarung spricht, sollte uns die Geschichte Israels lehren, dass Gott durchaus in seiner Souveränität imstande ist, den Zweig vom wilden Olivenbaum uns, die Nationen, genauso wie damals sein Volk auszubrechen und beiseite zu legen. Er darf das. Er kann das. Sorgen wir nicht dafür, dass er es tun muss. Dabei würde er auch wie bei Israel nicht wortbrüchig oder untreu werden. Fürchten wir uns, in Selbsttäuschung zu klein von Gott und seiner Gerechtigkeit zu denken. Ich möchte mit euch nochmal die Verse 20 und 21 lesen. Das ist eine so ernste Warnung und wir sollten sie beherzigen. Da heißt es: Die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Das Kriterium, was hier genannt wird, ist Glaube oder Unglaube. Nimm dir einmal Zeit, prüf deinen Glauben. Wie denkst du über Gott? Ist dein Glaube wirklich das, was Gott sich wünscht? Ist dein Denken über Gott das, was er sich wünscht? Wie denkst du über ihn? Ach, Gott hat mich doch errettet und eigentlich muss er froh sein, dass ich im Himmel bin. Ich habe ein Buch gelesen, da steht drin, dass dieser Gedanke im Herzen eines jeden Menschen irgendwo ganz tief drin ist, im Herzen eines jeden gläubigen Menschen. Eigentlich kann Gott froh sein, dass er mich errettet hat und dass ich mal bei ihm im Himmel bin. Für meinen Nachbarn sieht es anders aus. Denken wir so? Wie denken wir über Gott? Was ist angemessenes Denken über Gott, wenn wir in die Weltgeschichte schauen? Nun, Paulus zeigt es uns. Der letzte Abschnitt in unserem Text, ab Vers 32, zeigt, wie wir über Gott denken sollen. Paulus schreibt diese Gedanken zur Weltgeschichte auf und er kommt unweigerlich zur Anbetung. Ich lese die letzten Verse noch einmal vor. Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Paulus lebt uns vor, wie eine angemessene Reaktion auf die Schönheit der Wege Gottes mit dem Menschen aussehen muss. In den Versen 31, 32 schreibt er nochmal von Begnadigung. Und mir kommt das fast so vor, als er über die Gnade nachdenkt, da ist das wie so ein Startschuss. Und in Paulus fließen die Gedanken der Dankbarkeit über. Er kann nicht anders, als Gott zu bewundern. Er staunt über das, was er in Gott hat und findet. Und in Vers 36b ist er auf dem Höhepunkt und ruft aus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dabei sind es nicht Gefühle, die ihn in diese Anbetung treiben. Es sind nicht Gefühle, die ihn übermannen, sondern es sind Tatsachen, die er sich vor Augen führt, die ihn in die Anbetung treiben. Er entdeckt Gottes souveränes Handeln an uns Menschen. Und er entdeckt dort eine unendliche Tiefe an Weisheit und Erkenntnis. Eine Tiefe, die es nur in Gott selbst geben kann. Seine Wege, seine Gerichte, seine Erziehungsmaßnahmen mit den Menschen sind einfach nicht zu ergründen. Sie sind unausforschlich. Sie sind so erhaben, dass kein anderes Wesen, weder Engel noch Menschen noch sonst irgendetwas, sie begriffen haben, erahnt haben, was Gott eigentlich will, und schon gar keiner konnte aufstehen und sagen, ich habe eine Idee. Nein, Gott hat die Ideen selber. Niemand hat ihm irgendetwas gegeben und Gott müsste vielleicht sagen, danke, super Idee. Nicht deine und meine Sünden. Nicht deine und meine Gutheit. Nichts. In Gott selbst sind diese Tiefen, wie er Menschen und Gott immer wieder zusammenführen kann. Ihm gehen die Ideen nicht aus. Er braucht keinen Berater. Sein Handelshandeln ist absolut souverän. Der Höhepunkt dessen, was wir Menschen von ihm denken können, ist nur das, was Paulus tut. Danke sagen, ihm die Ehre geben, uns vor ihm beugen. Das Höchste, was wir im Handeln Gottes erahnen können, in der Weltgeschichte und in der persönlichen Führung, ist das, was auch Paulus klar entdecken konnte, nämlich, dass alle Dinge von ihm, durch ihn und für ihn sind. Ob ganze Völker, ob ganze Gemeinden oder du und dein persönliches Leben. Er ist Schöpfer, er ist Erwähler, er ist Erretter von ihm. Durch ihn bedeutet, er ist der Erhalter, Erhalter deines Lebens. Genauso wie Erhalter des Volkes Israels. Es ist nicht untergegangen, auch wenn es jahrhundertelang nicht auf der Landkarte zu sehen war. Und er ist Erhalter seiner Gemeinde, seiner Braut. Und es ist alles für ihn. Er ist Ziel von allem. Er ist dein Ziel. Er ist das Ziel Israels. Und er wird das Ziel der Gemeinde sein. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.